Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Einen schönen Sonntagnachmittag und herzlich willkommen. Ich bin Marietta Schwarz und zu Gast heute in den Zwischentönen ist der Verhaltensbiologe und Deutschlands Bienenforscher Nummer 1, Professor Dr. Jürgen Tautz. Leider nicht mir gegenüber im Studio, wie das bei den Zwischentönen sonst üblich ist, sondern dem Coronavirus geschuldet von zu Hause per Leitung zugeschaltet. Seit 30 Jahren beschäftigt Jürgen Tautz sich mit den Bienen, hat unzählige Bücher publiziert, auch unzählige Preise bekommen, gerade für seine populärwissenschaftliche Vermittlung. Und mit der Erforschung des Superorganismus Biene werden auch die Fragen immer mehr, sagt Jürgen Tautz, was für die ungebrochene Neugier des 71-jährigen Mannes spricht, der für dieses Gespräch in Waldbrunn in der Nähe von Würzburg am Schreibtisch sitzt. Herzlich willkommen, Herr Tautz.
Ja, ich grüße Sie.
Herbstzeit, Herr Tautz, ist ja nicht die Zeit, in der wir uns mit Bienen normalerweise beschäftigen. Da summt nicht mehr so viel. Was machen die Bienen denn jetzt gerade? Haben die sich im Stock schon gemütlich gemacht?
Honigbienen sind staatenbildende Insekten, bei denen die Völker ganzjährig existieren. Also anders als es bei Hummeln und Wespen und Hornissen der Fall ist, überwintern die Honigbienen als Völker, komplett als Völker. Dafür sind die Vorbereitungen im Spätsommer getroffen. Heißt, wenn die Witterung entsprechend ist, ziehen die Bienen sich in ihre Stöcke zurück. Man meint von außen, dass da gar nichts mehr los ist, dass es langweilig und ruhig ist in einem Bienenstock, auch im Winter. Es ist nicht so, die sind auch im Winter hochaktiv, aber eben nicht mehr draußen unterwegs.
Also die sind ziemlich viel mit Heizen beschäftigt, ne? Also nach der Lektüre Ihres Buches hatte ich das Gefühl, dass das Heizen ein ganz großes Thema ist bei den Arbeiterbienen.
Ja, also die Fähigkeit, aktiv Wärme zu erzeugen, ist bei Insekten weit verbreitet. Und diese Fähigkeit haben die Bienen auch natürlich. Und haben sie eingesetzt und benutzen sie in einer ganzen Reihe von Zusammenhängen, die für das Bienenvolk außerordentlich relevant sind. Dazu gehört auch, einen kalten Winter zu überstehen.
Dazu gehört auch das Töten, ne?
Ja, also das ist ein ganz, ganz raffinierter Trick, mit dem Honigbienenfeinde, die in ihren Stock eingedrungen sind, töten können. Also als konkretes Beispiel: Hornissen sind räuberische Insekten, gegen die die Bienen außerhalb des Bienenstockes kaum eine Chance haben. Also Hornissen sind außerordentlich effektive Jäger. Wenn eine Hornisse allerdings so leichtsinnig ist, in einen Bienenstock einzudringen, dann wird sie in Anführungszeichen liebevoll eingehüllt von einer Schicht von Bienen. Da kann eine zweite Schicht von Bienen draufkommen. Und wenn man das so beobachtet, ist es total erstaunlich, was da eigentlich jetzt passiert, warum die Bienen sich so anscheinend friedlich verhalten. Wenn man die Szenerie mit einer Wärmekamera anguckt, dann sieht man, dass da eine immer stärker aufglühende Kugel in Form dieser Bienenansammlung zu sehen ist. Was da abgeht, ist, im Inneren dieser Kugel erhöhen die Bienen die Temperatur auf, ja, so circa 44 Grad Celsius. Das ist gerade so die Temperatur, die Bienen selbst noch überleben können. Ist an sich schon eine erstaunliche Tatsache, dass Organismen überhaupt eine solche hohe Körpertemperatur überstehen. Sie müssten sich eigentlich kochen. Tun sie aber nicht, also sie kommen damit noch zurecht. Nicht aber die Hornisse. Die Hornisse stirbt bei 42 bis 43 Grad Celsius. Das heißt, dieses ganz, ganz knappe Zeitfenster, unvorstellbar enge Zeitfenster, 1-2 Grad Celsius, wird von den Bienen dazu genutzt, diese Hornisse zu kochen. Das dauert 10 Minuten, 20 Minuten. Dann löst sich dieser Bienenklumpen und die tote Hornisse wird aus dem Stock rausgeschmissen.
Und wenn wir jetzt vom Stock sprechen, ja, da denken wir ja normalerweise so gleich mal an den Kasten, den der Imker aufstellt und die rechteckigen Waben. Sie haben sich ja in jüngerer Zeit mit der Honigbiene als Waldbewohner beschäftigt, also dem Wald als ursprünglichem Habitat der Biene. Wenn wir jetzt zum Beispiel da draußen Pilze suchen momentan, ja, und den Blick zwischendurch von unten vom Boden mal nach oben wenden, wo würden wir denn dann am besten ein Bienennest sichten können?
Also wenn kein Flugbetrieb ist, ist es schwer zu sehen, eigentlich gar nicht zu sehen. In unseren Breiten besiedeln Bienen in erster Linie leere Spechthöhlen. Sie würden auch in hohle Bäume hineingehen, die also ausgefault sind. Aber die findet man bei uns ja kaum aufgrund der sehr effektiven Forstwirtschaft. Diese Höhlen befinden sich so in 5-6 Meter Höhe etwa. Kleine Eingänge, Spechtloch, so ein halbes Dutzend Zentimeter vielleicht. Also es ist ganz, ganz schwer zu sehen. Aber im Sommer, wenn Flugbetrieb herrscht, dann kann man mit ein bisschen Glück, eben wenn der Blick hochgerichtet ist, dass einem diese herumschwirrenden Bienen auffallen.
Sie haben gerade von der effektiven Forstwirtschaft gesprochen. Könnte man so ein Nest wirklich auch in so einem stinknormalen Fichtenforst finden?
Eigentlich nein. Weil ein stinknormaler Fichtenforst ja kein Biotop ist, das irgendwelche spannenden Lebensmöglichkeiten bietet. Es ist wirklich eine Holzfabrik und sonst gar nichts. Honigbienen fühlen sich am wohlsten in einem heterogenen Wald, in dem eine ordentliche, gesunde Artenvielfalt an Pflanzen, an Tieren herrscht, denen die Bienen auch ein ganz wichtiger Partner ist.
Das heißt, wo es den Wäldern ja nicht so gut geht, was ja momentan der Fall ist, geht es den Wildbienen vielleicht auch nicht so gut. Oder zumindest gibt es nicht so viele Orte, wo man sie findet demnach, ja?
Also wir haben eine größere Anzahl Wildbienennester gefunden, als wir erwartet haben. Wir haben zunächst eigentlich gedacht, dass wir vielleicht gar keine finden werden, als wir vor etwa 2 Jahren mit diesen Studien begonnen haben. Also man findet viel, viel größere Anzahl an diesen wildlebenden Honigbienenvölkern, als man erstmal auf den ersten Blick denken sollte. Aber es ist tatsächlich so, dass je gesünder ein Wald ist, desto größer die Chance, dass man da Wildbienen findet. Mhm. Heißt, wir haben an dem Punkt, bringen wir eigentlich 2 Megathemen zusammen. Das sind die Honigbienen und das sind die Wälder. Dass es mit unseren Wäldern nicht so weitergehen kann, das ist ganz offensichtlich. Heißt, es wird über den Umbau der Wälder nachgedacht. Und in dem Zusammenhang, gerade wenn darüber nachgedacht wird und vorgedacht wird, wie Wälder in Zukunft aussehen sollen, da gehört die Honigbiene rein. Daher stammt sie ja auch.
Herr Tautz, wir spielen an dieser Stelle mal Ihren ersten Musikwunsch. Und zwar haben Sie sich gewünscht von Reinhard May das Narrenschiff. Möchten Sie noch kurz was dazu sagen?
Also der Text, der wunderbare Text, der spricht eigentlich für sich, gerade mit Blick auf unsere Welt, wie sie uns heute in den täglichen Nachrichten präsentiert wird. Man entdeckt ganz, ganz viel wieder aus dem, was wir jeden Tag zu sehen und zu hören bekommen.
Quecksilber fällt, die Zeichen stehen auf Sturm. Nur blödes Kichern und Keifen vom Kommandoturm. Und ein dumpfes Mahlen grollt aus der Maschine. Und Rollen und Stampfen und schwere See. Die Bordkapelle spielt Humba Tetere. Und ein irres Lachen dringt aus der Latrine. Die Ladung ist faul, die Papiere fingiert. Die Lenzpumpen leck und die Schotten blockiert. Die Luken weit offen. Alle Alarmglocken läuten. Die Seen schlagen mannshoch in den Laderaum und Elmsfeuer zündeln vom Ladebaum. Doch keiner an Bord vermag die Zeichen zu deuten.
Volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Das Narrenschiff von Reinhard May, gewünscht vom Verhaltens- und Bienenforscher Jürgen Tautz hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Sie sind, Herr Tautz, wenn man Ihnen so zuhört, ja nicht nur ein begeisterter Wissenschaftler, sondern auch wirklich so ein begnadeter Erklärer. Ich glaube, diese Art der Wissensvermittlung ist Ihnen auch ein echtes Anliegen, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Die Wissensvermittlung ist mir deswegen unglaublich wichtig, weil, und im Narrenschiff wird es ja auch ein bisschen angedeutet, so viel auf die Wand zufährt im Augenblick, so viele Dinge überdacht werden müssen, geändert werden müssen. Wenn wir uns mal unsere weltweite Situation angucken, dann ist ja ein Faktum enorm erstaunlich bis verblüffend. Die Menschheit hat noch nie mehr gewusst als heute. Das Wissen wächst richtig exponentiell. Das ist unglaublich, was wir alles erfahren und lernen über unsere Welt bis in die fernsten Tiefen der schwarzen Löcher und sonst wohin. Und gleichzeitig hat die Menschheit nie größeren Problemen gegenübergestanden als heute. Aber die Frage, die man sich doch stellen muss, ist, warum haben wir so viele Probleme, obwohl wir so viel wissen? So viel Wissen ansammeln, permanent weiter ansammeln, mit dem wir eigentlich diese Probleme entweder verhindern könnten oder relativ schnell reparieren könnten. Mhm. Und wenn man da ein bisschen in die Tiefe geht, kommt man doch recht schnell auf den Punkt, dass es das Wissen und die Bildung ist. Dass Wissen potenziell verfügbar ist, heißt ja nicht, dass der Einzelne sozusagen sich mit diesen Dingen beschäftigt. Das heißt also, dass Wissen so aufbereitet werden soll, dass es Menschen interessiert, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger jetzt auf irgendwelche Katastrophenszenarien hindeuten, das mag keiner mehr hören und man stumpft auch ab, wie die aktuelle Corona-Krise uns ja auch wieder demonstriert, sondern Begeisterung und Interesse wecken. Und wenn dieses Interesse geweckt ist, dann kann man mit Botschaften kommen und dann kann man sogar auch belehrend werden. Und dieses Belehrende, wenn das richtig aufgezogen wird, da würde ich sogar den alten Konfuzius gerne heranziehen. Konfuzius hat gesagt, erzähle mir etwas und ich vergesse es wieder. Das ist die Alltagserfahrung, die wir alle machen. Mhm. Zeige es mir, vielleicht erinnere ich mich. Aber lass mich dabei sein, lass mich erleben, lass mich ein Teil eines Projektes, eines Konzeptes sein, dann verstehe ich es auch. Und in dem Moment, wo ich etwas verstehe, hat das Folgen. Ich denke nach über mein eigenes Handeln, vielleicht ändere ich mein eigenes Handeln auch. Ich schätze Dinge, die mir vorher völlig gleichgültig gewesen sind. Also das ist so dieser Optimismus, der mich antreibt.
Ja, das hört sich so an, als ob Sie tatsächlich an die Wissenschaft glauben als eine Form von Weltverbesserung, ja? Oder als eine Möglichkeit von Weltverbesserung.
Ja, und weil ich daran glaube, bin ich im Augenblick auch doch deprimiert, wie mit Sicherheit viele unserer Zeitgenossen. Wir haben ja mal gedacht, also nicht wir, aber die Menschen, die dafür verantwortlich waren, Zeitalter der Aufklärung, Wissen, Fakten, objektive Beurteilungskriterien, man kann alles richtig machen. Und im Moment haben wir doch eher das Gefühl, dass wir in einer Rückabwicklung der Aufklärung leben, in Zeiten der Fake News und der Falschnachrichten und Glauben wird wieder über dem Wissen gestellt. Da muss man im Prinzip schon dagegen halten. Und da sind Projekte, die die Menschen tatsächlich auch mitnehmen, die man ihnen nicht aufzwingen muss, sondern im Gegenteil, wo man sogar nachgefragt wird, sind da ganz geeignet.
Das Ansinnen, überhaupt wissenschaftliche Erkenntnisse populärwissenschaftlich zu vermitteln, war ja auch, sage ich mal, gerade unter Wissenschaftlern, zumindest hier in Deutschland, nicht so richtig angesehen.
Ja, da hat sich auch noch nicht so sehr viel gewandelt im Grunde genommen. Es gab vor vielen, vielen Jahren eine wunderbare Initiative, die von einer damaligen relevanten Mitarbeiterin der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgegangen ist. Da war die Überlegung die, wenn man Wissenschaftler, die auch in der Öffentlichkeit seriös, solide, aber verständlich auftreten und die dafür ihre Zeit und ihr Geld und zum Teil auch Probleme mit Kollegen sozusagen einzugehen bereit sind, wenn die sich um Forschungsmittel bemühen, dann sollte man nicht nur den wissenschaftlichen Output berücksichtigen, die Anzahl der Publikationen, die man einfach schön abzählen kann, sondern auch tatsächlich die Wirkung, positive Wirkung, die sie mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit leisten. Habe ich damals für eine hervorragende Idee gehalten, ist leider nicht bisher in die Praxis umgesetzt. Aus eigenem Erleben weiß ich, dass mir auch Anträge abgelehnt worden sind. Ich habe dann Einsicht in eines der Gutachten bekommen. Da hieß es, ja, der ist ja eigentlich so viel in der Öffentlichkeit unterwegs und auch noch auf Deutsch. Das kann doch gar nichts Vernünftiges sein. Also fördern wir ihn lieber nicht.
Aha. Was ist denn das Problem am Populären?
Das ist schwer zu sagen, wenn man selbst davon überzeugt ist, dass es richtig ist, was man macht. Aber aus Reaktionen, positiven wie negativen, entnehme ich, dass die Vereinfachung, die holzschnittartige Vereinfachung, die man einfach gehen muss, um nicht im Fach Chinesisch zu versinken, dass die ja nicht von allen Kollegen so akzeptiert wird.
Sie sind ja auch sowieso einen anderen Weg in der Wissenschaft gegangen, als es vielleicht so üblich wäre. Also Sie beschäftigen sich jetzt zwar schon sehr lange mit den Bienen, und ich glaube 30 Jahre, aber Sie haben ja davor auch ganz andere Sachen gemacht als Zoologe, ne? Da waren auch dabei, glaube ich, schwachelektrische Fische, dann Hummer und Langusten. Würden Sie im Nachhinein sagen, es gab so einen Weg, der dann so zu den Bienen hingeführt hat? Oder war das so Zufall, Sie haben sich beschäftigt und dann kam irgendwann die Biene vorbeigeflogen und dann war es die halt?
Die Objekte sozusagen, mit denen ich mich im Laufe meines Zoologenweges beschäftigt habe, waren enorm vielseitig. Also da gab es schwachelektrische Fische, eben Frösche, alle möglichen Arten von Insekten, auch unterschiedliche Fragestellungen von Räuber-Beute-Beziehungen, wie vermeidet man gefressen zu werden, bis zur Sinneswelt, wie erlebe ich meine Umgebung, bis ins Gehirn der Lebewesen, wie werden verschiedene Sinneseingänge verrechnet, zu einem gesamten Eindruck zu bringen. Die Fragestellungen haben mich dann gelangweilt, in dem Moment, wo ich geglaubt habe, ich verstehe, was da passiert, und habe dann auch mein Arbeitsgebiet wieder gewechselt. Also da war ich schon ein bisschen berüchtigt dafür, dass der Tauz keine Geduld hat, dass er an keiner Sache dranbleiben kann. Das hat sich mit den Honigbienen sehr geändert.
Was fasziniert Sie denn so an den Bienen?
Also zunächst mal möchte ich für mich in Anspruch nehmen, dass es mir so geht wie fast sämtlichen Zeitgenossen, dass man Bienen per se schon unglaublich spannend findet, auch wenn man gar nichts darüber weiß. Die Tatsache, dass es ein Insekt ist, das in Staaten zusammenlebt, das Honig produziert, Wachs, diese wunderbar duftende Wachs produziert, das ist an sich schon außerordentlich faszinierend. Von der wissenschaftlichen Seite her, wenn man sich mit komplexen Systemen beschäftigt, und es gibt im ganzen Universum keine komplexeren Systeme als die lebendigen Wesen, als wir und unsere Mitlebewesen, dann entdeckt man immer wieder die gleichen Prinzipien der Organisation. Man fragt die gleichen Fragen. Ein Beispiel, wenn ich mich dafür interessiere, wie ein Gehirn funktioniert, dann beschäftige ich mich auch mit den Bausteinen, den Nervenzellen, und sehe, dass eine einzelne Nervenzelle nur sehr begrenzte Möglichkeiten hat, dass aber die Tatsache, dass es sehr viele sind, sehr viele Nervenzellen in einem Gehirn, und dass die auf eine geschickte Art und Weise verknüpft sind, dann kommt ein intelligenter Output zustande. Und genau das Gleiche passiert bei den Honigbienen, wobei es mich persönlich noch stärker beeindruckt als der Output eines Gehirnes, weil diese einzelnen Bausteine frei beweglich sind. Die Nervenzellen im Kopf, die bleiben, wo sie sind. Die Chips in einem Computer, in einem Großrechner, die bleiben, wo sie sind. Die Bienenbausteine sind frei beweglich. 50.000, die fliegen frei in der Landschaft herum über viele hundert Quadratkilometer, halten dabei immer zusammen, permanent zusammen, treffen sich nachts wieder, der nächste Tag wird vorbereitet, organisiert, und so dreht sich das alles wieder weiter im Kreise.
Das werden wir nachher nochmal vertiefen. Wir sind kurz vor den Nachrichten und spielen an dieser Stelle noch ein Stück Musik. Und zwar würde ich vorschlagen, Enya, Only Time. Passt das?
Ja. An dem Lied gefällt mir nicht nur die Stimme der Sängerin, sondern auch der Text, der darauf abzielt, dass man Dingen Raum lassen soll zur Entwicklung. Nicht alles vordenken, vorplanen und enttäuscht sein, wenn es anders läuft, sondern neugierig aufgeschlossen zu sehen, was da kommt.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Zwischentöne hier im Deutschlandfunk. Heute ganz im Zeichen der Biene, der, wie manche Naturschützer sagen, ja zu viel Aufmerksamkeit zuteil wird. Die Biene ist der eindeutige Star unter den Insekten. Warum eigentlich und seit wann? Darüber spreche ich gleich mit dem Bienenforscher Professor Dr. Jürgen Tautz. Zuvor aber das hier, Chan Chan von Buena Vista Social Club.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Der Bienenforscher Jürgen Tautz hat sich das gewünscht. Chan Chan aus dem Film Buena Vista Social Club hier in den Zwischentönen. Herr Tautz, was gefällt Ihnen an dieser Musik?
Die Musik an sich, die drückt aus Lebensfreude, Optimismus, Rhythmus. Und wenn man dann betrachtet, von wem diese Musik präsentiert wird, dass da Senioren ganz maßgeblich dabei sind, 90-jährige Musiker, die noch absolut fit und absolut toll dabei sind, richtig schönes Vorbild.
Ein Vorbild. Hatten Sie solche Vorbilder auch in Ihrem Leben?
Ja, also familiär mein Vater, denn der hat mich sehr geprägt auch. Und mein Vater war Jahrgang 1916, Kriegsgeneration, die wie viele Millionen, die das Ganze Gott sei Dank überlebt hatten, entwurzelt gewesen, beruflich sich ganz neu ausrichten. Dann alles andere, was ihm vorgeschwebt hat als junger Mensch, ein Leben als Verwaltungsbeamter im Büro geführt, hat seine Freizeit draußen in der Natur verbracht und hat dann im Ruhestand eben nicht die Füße hochgelegt, den Fernseher angeschaltet und die Bierflasche aufgemacht, sondern sich Betätigungsgebiete gesucht, mit denen er vorher nichts am Hut hatte. Die Familie war enorm überrascht, als er angefangen hat zu studieren, als er angefangen hat, sich mit der Geschichte der Schifffahrt auf dem Neckar zu beschäftigen. Musste viele Bibliotheken, alte Archive daraufhin durchsehen, sehr systematisch. Also auch das ein Vorbild, wie ich finde.
Und auch ein sehr spezieller Zugang, ein sehr spezielles Interesse, ne?
Ja, also das Interesse sozusagen hat er sich selbst ausgesucht. Ich weiß nicht, ob das Zufallsartikel gewesen sind, auf die er gestoßen ist und auf sein Interesse zu wecken und diesen Dingen nachzugehen. Aber es hat sich auch gelohnt, wenn man das so sagen will. Also mein Vater wurde 89 Jahre alt und ist gesund und in voller geistiger Gesundheit hat er diese Erde verlassen. Ja, also hat sich geistig fit gehalten.
Und das Ganze spielte in Heppenheim an der Bergstraße. Dort sind Sie zumindest aufgewachsen.
Ja, meine Eltern waren beide Heimatvertriebene aus Schlesien, haben sich dann an der Hessischen Bergstraße in Südhessen niedergelassen, Heppenheim. Und da bin ich zur Schule gegangen. Da habe ich meinen Freundeskreis entwickelt, der zum Teil bis heute noch existiert. Und habe lange auch zu Hause bei meinen Eltern gelebt.
Sie waren, glaube ich, der Erste in der Familie, der studieren konnte, ne?
Ja, also meine Familie beiderseits, mütterlicher und väterlicherseits, waren Handwerker. Maurer, Schuster, Mühlenbauer, mein Großvater, den ich noch kennenlernen konnte, der hat Wasserräder gebaut. Und da war es eigentlich zu erwarten, dass die Söhne dieser Familie eine ordentliche Lehre machen und ein ordentliches Handwerk erlernen.
Aber das haben Sie nicht getan.
Das habe ich nicht getan, nee. Ich habe mitbekommen, in der Grundschule, in der wir da gegangen sind, wurde ausgerufen, eine Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium. Ich bin da hingegangen, ich habe da mitgemacht, ich habe es bestanden und dachte, jetzt darf ich aufs Gymnasium gehen. Und habe das zu Hause erzählt und habe alles andere als Begeisterung geweckt. Nee, also das war eigentlich anders gedacht. Gymnasium gehen heißt ja, man will dann nachher studieren und vielleicht irgendeine brotlose Kunst am Ende nachgehen. Also die Eltern waren nicht einverstanden. Und entsprechend geknickt habe ich dann mit einem Lehrer, der mich dann später jahrelang durch die Schule begleitet hat, drüber geredet. Und der meinte, nee, das geht auf gar keinen Fall. Der Jürgen muss aufs Gymnasium, ist dann zu Hause bei meinen Eltern gewesen und hat sie überzeugt.
Aber wie interessant, Herr Tautz, dass sozusagen Ihre Eltern da skeptisch waren, als Sie selbst studiert oder ins Gymnasium gegangen sind und Ihr Vater dann im höheren Alter in der Rente dann selbst nochmal zur Universität gegangen ist, oder?
Ja, vielleicht war ich dann umgekehrt ein bisschen Vorbild. Also die Eltern haben das ja auch sehr intensiv verfolgt, was man da macht und haben gesehen, dass einem unwahrscheinlich Spaß macht, was man da so tut. Und vielleicht war das eine der Anregungen zu sagen, dass mein Vater selbst nochmal probiert hat.
Jetzt kommen wir nochmal auf die Bienen zurück. Dieses neue Buch oder neuere Buch, was da im Frühjahr erschienen ist von Ihnen, das heißt Honigbienen, geheimnisvolle Waldbewohner. Was mir jetzt gar nicht so ganz klar war, ist die Waldbiene jetzt eigentlich eine Wildbiene oder ist die Waldbiene einfach nicht domestiziert, wenn man das überhaupt so nennen kann?
Ja, die Waldbiene und die Biene beim Imker können wir gar nicht auseinanderhalten. Sie können ein Bienenvolk nehmen, vom Imker wegnehmen und in den Wald stellen. Die Bienen wissen von der ersten Sekunde an, was sie machen sollen. Sie sind ein Wildtier geblieben. Die Tatsache, dass Bienen Wildtiere geblieben sind, kaum verändert, hat ganz essentiell mit ihrer Fortpflanzungsbiologie zu tun. Man könnte Honigbienen genetisch verändern durch Züchten, das geht, solange ich kontrollieren kann, welche Königinnen mit welchen Männchen zusammenkommen dürfen. In dem Moment, wo wir eine Situation haben, wo Bienen frei fliegen dürfen, ist diese Lage nicht mehr kontrolliert. Das heißt also, alles, was eine Zucht erreicht hat, wird sofort wieder zusammenbrechen. Hat damit zu tun, dass jungfräuliche Königinnen und Drohnen sich in der Fortpflanzungsperiode, das sind wenige Wochen im Sommer, an bestimmten Stellen in der Landschaft treffen. Das sind sogenannte Drohnensammelplätze. Die Drohnen sind die männlichen Bienen. Wir haben keine Ahnung, nach welchen Gesichtspunkten diese Drohnensammelplätze festgelegt werden. Es gibt Ideen dazu. Es könnten unterirdische Wasserläufe sein, es könnte das Erdmagnetfeld sein, das für die Orientierung nach diesen Drohnensammelplätzen ausgenutzt wird. Auf jeden Fall treffen sich da alle jungfräulichen Königinnen einer Region, das sind ein paar Dutzend, mit allen Drohnen dieser Region, das sind ein paar Tausend. Also ein enormes Missverhältnis der Geschlechter bildet ab, dass das Missverhältnis unserer Keimzellen bei uns Säugetieren, eine enorm hohe Anzahl von Spermien steht einer geringen Anzahl Eizellen gegenüber. Und genau das sehen wir bei diesen fliegenden Honigbienen, dieses Ungleichverhältnis. Eine Königin wird auf ihrem Hochzeitsflug, dem einzigen, den sie im Leben macht, von ja bis zu 20 Drohnen begattet. Und das passiert hoch in der Luft, hat noch keiner wirklich gesehen. Diese Vielfachpaarung ist nicht notwendig, weil ein Drohne nicht genügend Spermien beitragen könnte. Das würde dicke reichen für das fünfjährige Leben einer Königin. Aber die Vielfachbegattung hat die Folge, dass in einem Bienenvolk nun verschiedene Schwesterlinien entstehen. Alle Bienen eines Bienenvolkes haben die gleiche Mutter. Das ist die Königin. Aber unterschiedliche Bienen haben unterschiedliche Väter. Und indem sie unterschiedliche Väter haben, haben sie unterschiedliche Eigenschaften. Und diese unterschiedlichen Eigenschaften bringen eine Bandbreite der Fähigkeiten mit sich, die zu einer enormen Stabilität des Bienenvolkes gegenüber äußeren und inneren Veränderungen führt. Mhm. Die Spermien selbst, die die Königin im Hochzeitsflug aufnimmt, werden bis zu 5 Jahren etwa frisch gehalten im Körper der Königin. Das ist keine Trivialität. Es gibt keinen anderen Organismus, der das so schafft. Wir Menschen mit einem riesen technischen Aufwand. Bienen machen das seit 30 Millionen Jahren.
Es gibt aber doch Versuche, Bienen zu züchten, ne? Also was Sie ja gerade erklärt haben, ist, dass das eigentlich gar nicht möglich ist, weil die Bienen, die machen da oben in der Luft eigentlich, was sie wollen. Die lassen sich begatten, von wem sie wollen.
Ja, also Bienenzuchten funktionieren, solange garantiert ist, dass nur die Bienen aus ihren Zuchtvölkern in Kontakt kommen. Dann kann man sie verändern, das ist klar. Das geht wie in der klassischen Tierzucht auch. Aber in dem Moment, wo ein einziger wilder Drohne dazwischen kommt, bricht alles wieder zusammen.
Das heißt, man muss sie wegsperren, ja?
Ja, wegsperren oder auf Inseln gehen, weit weg von den nächsten Bienenpopulationen.
Dazu fällt mir ein Beispiel aus Dänemark, das kennen Sie sicher auch. Dort gab es in den 90er Jahren ja regelrecht mal einen Bienenkrieg auf einer Insel, als man dort eine italienische Art angeblich ertragreicher einführte. Und da hatten die Imker dann Angst, dass ihre alte Sorte verdrängt wird. Also das ging ja bis zu Giftanschlägen auf Bienenstöcke.
Ja, also Imker sind eine enorm wichtige Gruppe, hervorragend organisiert, eine ganz, ganz wichtige Lobby für die Bienen. Aber wie viele Liebhaber von Tieren gibt es da besondere Bevorzugungen. Also bestimmte Rassen, die man gerne pflegen möchte. Und genau wegen dieser komplexen Paarungs-, Fortpflanzungsbiologie der Honigbienen gibt es da immer Stress an den Grenzen sozusagen der Verbreitungsgebiete dieser verschiedenen Bienenpopulationen, weil eben die Drohnen ohne Rücksicht auf die Grenzen rüber und rüber fliegen und dann entsprechend die fremden Königinnen auch beglücken.
Da sind wir bei diesen Diskussionen ja eigentlich ganz schnell bei ja, Weltbildern und Ideologien. Also wie viel Fremdheit verträgt die Natur in Anführungszeichen? Wer darf einwandern und wen wollen wir nicht haben?
Ja, die Honigbiene ist dafür auch ein hervorragendes Vehikel. Also wenn wir die Frage oder den Punkt, den Sie ansprechen, sogar ein bisschen weiterfassen würden, was mit unserer Biosphäre eigentlich so passiert. Die Honigbiene spielt eine riesige Rolle, eine ganz, ganz wichtige Rolle im Naturhaushalt, mitverantwortlich dafür, dass es vielen, vielen anderen Organismen auch gut geht. Heißt, wenn es der Honigbiene gut geht, wenn ich der Honigbiene Lebensbedingungen schaffe, mit denen sie gut klarkommt, hängt ein riesiges Netzwerk dran, in dem die Honigbiene in der Mitte sitzt, wie so die Spinne im Netz und eine ganz, ganz relevante Rolle spielt.
Geht es denn der Honigbiene im Wald besser als beim Imker?
Das sind komplett unterschiedliche Lebensbedingungen. Der Imker, der ja auch Geld investiert hat in seine Bienenvölker, bemüht sich sehr, möglichst viele Bienenvölker über Probleme und Krisen hinwegzubringen. Also sprich Krankheiten, wenn Krankheiten ausbrechen, wenn Parasiten im Anzug sind, da wird alles unternommen, um dieses Bienenvolk am Leben zu erhalten. Das ist nicht so in der Natur. In der Natur, da greift die natürliche Selektion. Das heißt also, wenn ich Bienenpopulationen lange Zeit im Wald existieren lasse, dann wird diese Population von der natürlichen Selektion gestaltet, so dass sie mit Problemen besser klarkommt als Bienenvölker, denen immer wieder geholfen wird.
Also ist die Waldbiene zum Beispiel gegen die gefürchtete Varroamilbe resistent?
Was wir sagen können, das sind Untersuchungen, die auf meinen amerikanischen Freund und Kollegen Thomas Seely zurückgehen. Was wir sagen können, ist, dass Honigbienenvölker im Wald auch Varroamilben haben, aber mit dieser Varroa überleben. Und spannend ist es nun, sich damit zu beschäftigen, was ist es eigentlich, dass diese waldlebenden Honigbienen so resistent macht. Und da stößt man auf eine ganze Reihe von Punkten, die beim Imker ebenso nicht wiedergefunden werden. Ein Punkt ist zum Beispiel das Leben der wildlebenden Bienenvölker in hohlen Bäumen. In diesen Baumhöhlen entwickelt sich recht rasch ein kleines Ökosystem, ein richtig kleines Mini-Ökosystem, in dem Bakterien, Pilze, andere Lebewesen mit diesen Bienen zusammen existieren, unter denen wir auch Freunde der Bienen finden. Der Imker kennt eigentlich als Mitlebewesen in Bienen folgende Feinde. Nur Böslinge, die den Bienen ans Leder wollen. Da ist vorneweg mal diese berühmt-berüchtigte Varroa-Milbe. Es gibt andere Milbenformen, die Tracheenmilbe. Es gibt Wachsmotten, die die Waben zerstören. Es gibt Bakterien, es gibt Schimmelpilze und. Also alles, was der Imker eigentlich bekämpft. Es muss ein reines Bienenleben im Bienenstock sein, dann ist alles gut in Imkersicht. So was finden wir nicht im Wald. Die Bienen leben mit vielen, vielen anderen Organismen zusammen. Und dieses Zusammenleben mit auch ihren Helfern unterstützt sie natürlich darin, mit Krankheiten und mit Parasiten zurechtzukommen. Dazu kommt auch, dass die Wohnverhältnisse in einer Baumhöhle sehr viel bienengerechter sind als die Kästen, in denen wir, ich selbst ja auch, ich imkere auch, in denen wir diese Bienen unterbringen. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel, dass in einem Baum im Winter das Innere des Nestes unglaublich gut isoliert bleibt im Vergleich zu der Unterbringung in Holzkästen, gehobelte Bretter, die vielleicht 1 Zentimeter dick sind. Das packen die Bienen zwar in solchen Kästen, kommen die zurecht. Das ist eines der, wenn man so will, Probleme der Honigbienen, dass sie sehr anpassungsfähig ist. Die sind unglaublich belastbar. Wenn Honigbienen nicht so belastbar wären, hätten sie schon sehr viel früher um Hilfe gerufen. Die machen ganz, ganz viel mit. Davon profitiert der Imker, davon profitiert der Bienenforscher auch. Aber dieses alles mitmachen heißt, Bienen sind vielfältig belastet, vielfältigen Stress ausgesetzt. Und den Bienen geht es dann wie uns auch, wenn wir aus verschiedenen Ecken gestresst sind, genügt dann unter Umständen eine kleine Zusatzbelastung und wir werden krank. Und das ist so eines der Befürchtungen, die man hegen muss, dass Bienen nicht durch die Haltung des Imkers, sondern durch die Welt, in der wir die Bienen halten, die Welt, die wir uns selbst ja auch zumuten, dass Bienen da an der Grenze ihrer Belastbarkeit angekommen sind. Es darf nichts noch zusätzlich passieren, dann packen sie es nicht.
Herr Tautz, an dieser Stelle kleiner Einschnitt und ein weiterer Musikwunsch. Sie haben sich gewünscht, die südafrikanische Nationalhymne.
Ja, hat zwei Gründe, und drei eigentlich. Einmal ist es ein sehr schönes Lied. Zweitens finde ich, dass wir dringend Vorbilder brauchen, Persönlichkeiten, die uns Lichtblicke bieten. Und Nelson Mandela ist eindeutig eine solche Persönlichkeit. Und meine Frau und ich waren selbst, vor einiger Zeit sind wir in Namibia gewesen, und diese Hymne war auch eine ganze Zeit lang die namibische Nationalhymne, und wenn man sich dort intensiver mit der einheimischen Bevölkerung zusammensetzt und auseinandersetzt und sieht, unter welchen Bedingungen diese Menschen ihre Lebensfreude und ihren Optimismus nicht verlieren, dann kommt man auf dieses Lied zurück.
lo sapolayo nkosi sikeleli Afrika malupakanyisu pondolwayo izwa imithandazo yetu nkosi sikelela thina lo sapolayo.
Nkosi Sikelel iAfrika, die Nationalhymne von Südafrika, gewünscht vom Bienenforscher Jürgen Tautz, der heute zu Gast in den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk ist. Woher kommt, Herr Tautz, eigentlich dieses emotionale, fast schon innige Verhältnis, das wir zur Biene haben? Also ich meine, die liefert Honig, den goldenen Saft, aber immerhin sticht sie ja auch.
Nun, man kann spekulieren. Wir Menschen und die Honigbiene sind in der gleichen, geografisch gleichen Region entstanden, im ostafrikanischen Hochland. Die Honigbiene vor etwa 30 Millionen Jahren, wir vor etwa 6 Millionen Jahren. Und unsere Vorläufer, die man dann schon zu Recht als Menschen oder Vormenschen bezeichnen kann, wovon haben die gelebt? Das Feuer gab es nicht, tote Tiere, die man gefunden hat, ein paar Wurzeln, die man ausgebuddelt hat, Käfer. Sowas, also kein Speisezettel, der einen wirklich vom Sitz reißen würde. Und man kann sich doch gut vorstellen, wenn diese Menschen auf die Nester wildlebender Honigbienen mit dem Honig getroffen sind, dass da allein von der sensorischen Wahrnehmung des Essens, da liegen doch Welten im Vergleich zu einem toten Käfer oder einer gestorbenen Giraffe. Und vielleicht liegt da die Wurzel im Honig, diesen unglaublich guten und auch gesunden Lebensmittel, für unsere positive Einstellung der Honigbiene gegenüber.
Bedient die Biene nicht aber auch so ein romantisches Ideal, das Bienenvolk so von wegen gemeinsam sind wir stark und diese Gleichheit im Bienenvolk, keiner gibt den Ton an, jede Biene trifft für sich allein Entscheidungen, trotzdem funktioniert das alles. Also die gibt uns doch auch eine Menge Stoff für so ein ideales Menschenleben, oder?
Also wenn wir uns nochmal mit den Vormenschen und ihrer Begegnung mit Honig beschäftigen, da waren Sozialstrukturen eigentlich noch keine, also organisierte Sozialstrukturen noch kein Thema. Man hat da in kleinen Familiengruppen zusammengelebt und das war es auch. Als die Weltbevölkerung wuchs, sesshaft wurde, Städte gegründet wurden, Organisationen notwendig wurden, da kam die Biene sehr, sehr schnell als Vorbild wieder aufs Tapet, als Vorbild für einen organisierten Staat, der hervorragend funktioniert, der sehr erfolgreich ist, aber vor allem dann, wenn sich alle Mitglieder einem Führungsindividuum unterordnen. Das finden wir wieder bei Napoleon, der ja auch die Biene als sein Wappentier erkoren hat. Mittlerweile wissen wir aus unseren biologischen Studien, dass einmal ein Honigbienenvolk ein reiner Frauenstaat ist, der hervorragend funktioniert, also Wasser auf die Mühlen von Feministen und vor allem basisdemokratisch organisiert ist. Jede einzelne Honigbiene trägt bei zu der gesamten Verhaltensweise eines Volkes, was das Volk tut, wie das Volk sich entschließt. Und wenn davon die Rede ist, dass man da eine Utopie sogar entwickeln kann, da kommen einem gerade heute auch eine ganze Reihe von Beispielen in den Sinn oder von Bildern in den Sinn, die natürlich biologisch nicht übertragbar sind. Also wir Menschen und die Bienen haben ganz, ganz unterschiedliche Geschichten, sind ganz unterschiedlichen Lebensbedingungen ausgesetzt. Es ist nicht eins zu eins übertragbar, aber es sollte nachdenklich machen. Honigbienen agieren nachhaltig. Honigbienen agieren nachhaltig, sie zerstören nicht die Ressourcen, von denen sie leben, sondern im Gegenteil, sie vermehren die Ressourcen, von denen sie leben. In einem ein Honigbienenvolk kennt keine Gier. Es wird nicht einfach gesammelt, bis keiner mehr damit klarkommen kann, sondern es wird nur an Vorräten angelegt, was wirklich konkret gebraucht ist. Honigbienen pflegen in ihrem Volk stille Reserven. Das eines der Erfolgsgeheimnisse der Honigbienenvölker ist, dass sie jederzeit aus dem Stand auf jede Herausforderung reagieren können, die meisten Bienen in einem Volk machen meistens nichts. Also das Bild von der fleißigen Honigbiene ist nicht so ganz zutreffend, aber sie sind bereit. Und in dem Moment, wo sie gebraucht werden, sind sie da. Sie werden also nicht entlassen und müssen mühsam wieder neu eingestellt werden. Sie sind einfach da und helfen dem Volk über Krisen. Und ein letzter Punkt, der mir dazu einfällt, ist, es gibt keine Ausgrenzung in einem Bienenvolk. Es gibt keine Untergruppe, die irgendwie unterprivilegiert ist, oder eine Übergruppe, die überprivilegiert ist. Es verhungert keine einzige Biene in einem Bienenvolk. Entweder das ganze Volk verhungert oder keine. Und das sind Dinge, über die man nachdenken kann. Und das haben Menschen oft gemacht. Deswegen finden wir die Honigbiene auch in allen großen Weltreligionen wieder.
Herr Tautz, es gab ja vor 9 Jahren, war es glaube ich, 2011, diesen Film More Than Honey. Da lernt man einen Großimker kennen, der hat 150.000 Völker und der verdient sein Geld mit Bestäubung von Monokulturen. Das ist ja etwas, das sich in Deutschland überhaupt nicht durchgesetzt hat, ne? Warum eigentlich?
Ja, Gott sei Dank. Es ist tatsächlich so, wie Sie feststellen, dass diese Art der Imkerei sich nicht verträgt mit einer respektvollen Herangehensweise an diese Insekten. Die Tatsache, dass Bienen in diesen riesigen Kulturen, Mandelkulturen, dann geht's in die Zitrusblüte und so weiter und so weiter, das sind alles Folgen dieser Art, wie Landwirtschaft betrieben wird. Wenn ich riesige Monokulturen anlege, Felder, die nahezu unüberschaubar sind, ein Mandelbaum am nächsten, dann lebt in diesen Gebieten auch weiter gar nichts mehr. Auch da wird auch schon mit Insektiziden und Herbiziden dafür gesorgt, dass da nichts anderes mehr lebt. Dann muss ich dann Bestäuberinsekten reinbringen und da brauche ich unglaubliche Mengen, obwohl ein Bienenvolk schon recht fleißig ist. Also ein Bienenvolk bestäubt am Tag ja bis zu 6-7 Millionen Blüten, aber es sind halt unüberschaubare Mengen an Blüten, die da zu bedienen sind. Und diese hochindustrialisierte Art der Imkerei ist eine Folge dieser Agrokultur.
Ich finde es einfach interessant, dass das nicht in Deutschland oder in Europa monetarisiert wurde. Also wir benutzen die Biene, um Honig zu produzieren, aber die Imker lassen sich doch nicht dafür bezahlen, dass die Bienen die Bestäubungsarbeit übernehmen, oder?
Also Imker investieren Zeit und Geld in eine Tätigkeit oder in die Fürsorge für Bienen, die jeden von uns nützt. Und es macht viel Sinn, dem Imker dafür ein wenig zurückzugeben. Zum Beispiel, indem er tatsächlich doch Bienenvölker, das wird im alten Land bei Hamburg praktiziert, das wird beim Bodenseeobst, Bodenseeäpfel praktiziert, Imkerbienenvölker da aufstellen sozusagen. Aber das sind ganz andere Dimensionen und ganz andere Verfahrensweisen, wie mit den Bienen dann umgegangen wird.
Ah, okay. Das wollte ich jetzt einfach nur mal wissen. Im kleinen Maßstab gibt es das in Deutschland auch, dass man dann Bienenvölker in den Obstplantagen abstellt und dafür auch ein bisschen Geld bekommt.
Ja, also okay. Das muss nicht unbedingt sein, dass man Geld dafür bekommt. Das ist dann eine Frage der individuellen Vereinbarung, weil der Imker auch was davon hat. Also es profitiert tatsächlich jeder von diesem Zusammengehen.
Wenn ich mir das so anschaue, dann hat man natürlich die Biene doch auch aus dem Wald herausgeholt, um den Honigertrag zu vergrößern. Es gibt aber ja auch noch vereinzelt, das haben Sie in Ihrem Buch beschrieben, so eine alte Tradition des sogenannten Zeitlers. Der lässt die Biene im Wald und er bekommt auch ein bisschen Honig dafür, ne?
Ja, das Zeitlertum ist der erste Schritt zur Imkerei, wie wir sie heute finden, gewesen. Im frühen Mittelalter haben Menschen in Wäldern, zu Zeiten, in denen halt Mitteleuropa noch weitgehend von Wald bedeckt gewesen ist, nach wildlebenden Bienenvölkern gesucht, haben die Bäume, die sie gefunden haben, in Besitz nehmen dürfen, haben sie markiert, da haben die Zeitler, so wurden diese Menschen genannt, Zeitler, haben einzelne Zeichen gehabt, die dann in diese Bäume reingeschnitzt worden sind. Es war eine Berufsgruppe, die sehr privilegiert war. Die hat eine eigene Gerichtsbarkeit gehabt. Die hat Waffen tragen dürfen, ein großes Privileg in der damaligen Zeit, in der sonst nur Soldaten, Söldner bewaffnet sein dürften. Ja, bewaffnet, weil es in den Wäldern halt schon gefährlich war. Bären, Wölfe, und zwar in anderen Dimensionen, als wir sie heute finden. Und diese Zeitler haben bienengerecht sozusagen, die Bienen den Honig herausgeholt aus den Bienen, aus diesen hohlen Bäumen. Nicht mehr, als das Bienenvolk zum weiteren Überleben gebraucht hat an Rest.
Wäre für die gegenwärtige Zeit wahrscheinlich keine Option, weil die Bienen ja dann nicht draußen auf den Feldern und in den Obstbaumplantagen ihr Bestäubungswerk verrichten würden, oder?
Ja, also ich würde es nicht so als zwei Alternativen, zwischen denen man sich entscheiden muss, sehen, sondern beides sozusagen sollte man eigentlich verfolgen. Die Imkerei, so wie wir sie betreiben, zur Honiggewinnung, zur Obstbaumbestäubung, aber eben auch eine Aufrechterhaltung wildlebender Honigbienenpopulationen aus den schon genannten Gründen. Der Wald, ein gesunder Mischwald, braucht die Honigbiene. Und draußen sind die Bienenvölker eben der natürlichen Selektion ausgesetzt, einem Prozess, der vom Menschen nie imitiert werden kann.
Wäre das was für Sie, Herr Tautz, als Alternative zum klassischen Imkern?
Ja, unbedingt, weil man sich da auch dann um nichts kümmern muss. Ja, also um diese Gedanken fortzuspinnen, traumhaft eine Biene im Bienenvolk, die sich um alles drücken kann. Man braucht sich um diese wildlebenden Bienenvölker tatsächlich nicht zu kümmern. Die tragen sich selbst.
Okay, also vielleicht eine Option für die kommenden Jahre für Sie. Wir haben noch einen Titel von den Scorpions, den Sie sich gewünscht haben, und zwar so einen richtigen Smash-Hit, Wind of Change.
Ja, das Jahr 1989, voller Ereignisse, die man sich nur kurze Zeit vorher gar nicht so vorstellen konnte. Das Zusammengehen der beiden Deutschlands und dieses Lied der Scorpions haben das ja wunderbar begleitet. This is Wind of Change.
Listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Wind of Change von den Scorpions, gewünscht vom Verhaltensbiologen und Bienenforscher Jürgen Tautz hier in den Zwischentönen. Herr Tautz, unser erstes Gespräch, das drehte sich vor vielen Monaten ja um den Berliner Flughafen Tegel. Und ausgerechnet heute wird Tegel für den Flugverkehr geschlossen. Ein Flughafen, der auf der Form einer Bienenwabe basiert, genauer gesagt zwei. Und wie ich inzwischen erfahren habe, ist die Wabe früher häufiger Vorbild für Flughafenarchitektur gewesen. Zum Beispiel der Ursprungsbau von London Gatwick, der hieß Beehive. Warum hat sich die Biene eigentlich für die sechseckige Wabe entschieden?
Die Architektur der Zellen, die die Bienen selbst herstellen, die ist unglaublich exakt. Und diese Exaktheit hat Menschen schon jeher beeindruckt und begeistert. Johannes Kepler hat geschrieben, die Honigbiene muss einen mathematischen Verstand besitzen. Wie könnte sie sonst so genau bauen? Das ist quasi ein natürlicher Kristall, der da entstanden ist oder den die Bienen schaffen können. Wenn man das Ganze von einem rein materialkundlichen Aspekt betrachtet, sind die Sechsecke eine der wenigen geometrischen Figuren, die man so zusammenfügen kann, dass keine Hohlräume zwischen ihnen entstehen, keine ungenutzten Räume. Und es ist die einzige Form, bei der mit einem Minimum an Materialaufwand ein Maximum an Volumen eingehüllt werden kann. Diese Form, diese Sechseckform ist aber nicht nur sehr materialsparend. Also man kann die Bienen schaffen es, mit etwa 200 Gramm Wachs 2 Kilogramm Honig zu verpacken. Also ein enorm günstiges Verpackungsverhältnis, anders als viele Verpackungsbeispiele, die wir so finden, wo man eher das Gefühl hat, es ist andersrum, viel außen und wenig drinnen. Und diese Art der Verpackung ist deswegen möglich, weil diese Sechseckstruktur, diese Honeycomb-Struktur eine unglaubliche statische Stabilität hat. Das wird ausgenutzt in vielen, vielen technischen Zusammenhängen, leichtbauweise im Flugzeugbau, diese unglaublich raffinierten Hochseejachten, die Rümpfe bestehen im Inneren aus solchen Sechseckzellen. Und dazu kommt, dass diese Waben auch unglaublich spannende dynamische Eigenschaften haben, also nicht mehr fest sind, belastbar sind, sondern auch was den Umgang mit Energie sozusagen angeht, sehr, sehr spannend, sehr, sehr aufregend. Und es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum eben diese Sechsecke in der Technik immer wieder eingesetzt werden, bis eben hin zur Architektur.
Was ich halt super abgefahren fand, ist dieser Entstehungsprozess der Wabe aus Wachs. Also Sie haben mir ja erklärt, dass die im Bauprozess erstmal rund sind.
Ja, das hätte den Herrn Keppel jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht zu hören, dass die Bienen keinen mathematischen Verstand besitzen, sondern dass diese unglaubliche Regelmäßigkeit, das ist wirklich verblüffend, die sind genauer, die Bienen bauen ihre Zellen genauer, als der Kepler damals messen konnte, dass das zustande kommt durch eine Kombination von einem Baustoff, der sehr, sehr, sehr clever ist, das ist das Wachs, gibt eine richtige Wachsintelligenz und der Fähigkeit der Honigbienen, Wärme zu erzeugen.
Da sind wir wieder beim Anfang, ja, beim Heizen.
Ganz genau, ganz genau. Also die Honigbiene produziert das Wachs selbst, auch eine Ausnahme in der belebten Welt, dass ein Tier sich den Baustoff sogar selbst herstellt. Sonst werden ja immer Fremdmaterialien aus der Umgebung genommen, wie wir es ja auch tun, Holz, Mineralien, Metalle und so weiter. Die Biene macht ihren Baustoff selbst. Wachs ist jetzt kein fester Körper, sondern eine Flüssigkeit. Genau wie das Fenster, aus dem Sie vielleicht jetzt rausschauen, die Glasscheibe, ist eine Flüssigkeit. Das heißt, es gibt keinen festen Schmelzpunkt. Wenn Glas erhitzt wird, wird es nur weicher, 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 bis irgendwann zu Tropfen anfängt. Und so fällt es sich auch mit dem Wachs. Und das Wachs geht in fließbaren Zustand über bei Temperaturen, den die Biene selbst noch erzeugen kann. Das heißt, die Bienen bauen um sich herum, als der eigene Körper ist der Maßstab, die Schablone, nach der gebaut wird, bauen sie runde Zellen.
Zu Röhren werden, kann man sich vorstellen.
Zu Röhren, zu Röhren, genau, die werden verlängert. Und während des Verlängerungsprozesses wird geheizt. Das kann man auch mit Wärmekameras wunderbar sehen. Die Baustellen der Bienen, in denen die Wabenzellen gerade gebaut werden, die glühen richtig gehend. Und dieses Heizen führt dazu, dass diese runden Zellen ins Fließen kommen. Und dann passiert zwischen den sich berührenden Wänden genau das, was Sie beobachten können, wenn sich zwei Seifenblasen in der Luft treffen. Wenn die nicht gerade platzen, dann gibt es zwischen diesen Seifenblasen eine brettglatte Fläche, ganz, ganz exakt. Und da würde auch kein Mensch sagen, die Seifenblasen haben einen mathematischen Verstand, dass sie so eine schöne Wand dahin kriegen. Also es ist eigentlich ein rein passiver Prozess, eine Einstellung eines inneren Gleichgewichtes, eines Kräftegleichgewichtes in diesen Wachskonstruktionen.
Und haben Sie mir nicht damals auch erzählt, dass man das im Prinzip beim Plätzchenbacken an Weihnachten im Backofen auch beobachten kann?
Ja, absolut. Also wenn man diesen Prozess Kindern nahebringen will, dann werden runde Plätzchenformen ausgestochen, die in eine Kugelpackung sozusagen zusammengelegt, in den Backofen aufgeheizt. Und dann guckt man von draußen zu, wie die Sechsecke sich bilden.
Das ist fantastisch. Auch so als Abschied vom Flughafen Tegel, finde ich, kann man noch mal Plätzchen backen. Herr Tautz, Sie haben erzählt am Anfang, dass Sie aufgehört haben, sich mit verschiedenen Tieren zu beschäftigen und Phänomenen, als Sie die Antworten gefunden haben, als es Ihnen quasi langweilig wurde. Das scheint jetzt bei der Biene einfach noch nicht der Fall zu sein, ne?
Ja, also das ist einerseits erfreulich für die nachwachsenden Forschergenerationen, die man immer wieder einschärfen kann. Es ist kein Buch geschlossen, nie. Es gibt immer was Neues zu fragen, immer was Neues zu entdecken. Und die Honigbienen in ihrer unglaublichen Komplexität, da sind wir noch lange, lange, lange nicht da, dass wir sagen können, wir verstehen, wie so ein Bienenvolk funktioniert.
Sie haben ja auch dieses Projekt Hobos ins Leben gerufen, was jetzt, glaube ich, mangels Fördermitteln eingestellt wurde. So eine Art Betriebsbesichtigung auch für Schulen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Sie kümmern sich schon darum, dass das Leben der Bienen auch beobachtbar wird für uns alle im Prinzip, ne?
Also es ist tatsächlich so, wenn man das ganz, ganz vermessen, fast größenwahnsinnig sagen will, die Zielgruppe ist jeder. Also wir sind tatsächlich beschäftigt mit Vorschulkindern bis in die Seniorenheime und die Biene ist da eine unglaublich tolle Brücke in die Köpfe. Er wird Sympathie entgegengebracht, man ist sofort fasziniert und interessiert an dem, was Honigbienen so bieten. Und man ist dann auch sofort an dem dritten Punkt von Konfuzius, lass mich dabei sein. Und wir haben in den letzten Jahren 3 Projekte aufgelegt. Das eine war das Hobos-Projekt, das jetzt ausläuft. Nicht, weil kein Geld mehr dafür da ist, das ist nie da, aber weil es zu wenig Stationen waren, die jedem zugänglich gewesen sind. Das war ein Projekt, das vor allem über das Internet lief. Jetzt haben wir ein Nachfolgeprojekt, V4B heißt das. Da hat uns ein Ingolstädter Automobilwerk sehr großzügig für 100 Schulen Geld gegeben, dass wir an diesen Schulen jetzt Hightech-Bienenvölker aufstellen. Die Kinder erheben Daten, die Kinder beobachten diese Bienenvölker und die Daten sind relevant. Die werden sofort im Unterricht eingesetzt, in der Mathematik, in der Biologie, in der Physik, in der Chemie, in der Geografie, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und sie sind relevant. Die Daten laufen hier zusammen an der Universität Würzburg und helfen uns zu verstehen, unter welchen Lebensbedingungen jetzt Bienen besser klarkommen und weniger gut klarkommen, gerade unter Aspekten wie Klimawandel, moderne Landwirtschaft und so weiter und so weiter. Es wird viel spekuliert, es wird viel geraten, es fehlt einfach an belastbaren Daten. Und wenn wir die Jugend dazu bringen, zu helfen, die Daten zu sammeln, dann geben wir doch eigentlich auch, das ist so meine Sicht der Dinge, dieser Friday for Future Jugend, die enorm wichtig ist mit ihren ganzen Aktivitäten, auch etwas in die Hand, einen aktiven Beitrag zu leisten, der über das hinausgeht, den Finger in Wunden zu legen, sondern tatsächlich zu lernen, wie gehen wir mit unserer Welt um, was machen wir falsch, was machen wir richtig.
Wir sind leider am Ende dieser Zwischentöne angekommen, Herr Tautz. Aber eine Frage muss ich Ihnen noch stellen. Wer schreibt die Bildunterschriften in Ihren Büchern? Also wer verfasst diese tollen Zeilen? Eine Biene, vielleicht eine erschöpfte Heizerbiene, erbettelt Honig von einer Spenderbiene. Oder die Biene in der leeren Zelle könnte putzen oder schlafen. Der Unterschied zwischen Faulheit und Fleiß ist nicht auszumachen. Das war für mich ein ganz großer Spaß, das zu lesen. Von Ihnen?
Ja, vielen Dank. Also wenn ich eine Aufgabe übernehme, dann wird die zu 100% erledigt. Wenn es heißt Text für ein Buch, da ist es der Text vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Ich habe enorm viel Spaß an dieser Art von Formulierungen, weil ich eigentlich alte wissenschaftliche Texte sehr viel mehr liebe als die modernen Publikationen, die nach einem Standard-F-Prinzip, die auch ein Computer hätte erstellen können, blutleer, seelenlos, aber faktisch basiert. Ich finde es schön, wenn man Menschen über ein bisschen vielleicht buntere Formulierungen an die Wissenschaft heranführen kann, ist aber mit Risiken verbunden. Der Maurice Maeterlinck, der 1902, den Nobelpreis für Literatur bekommen hat, der hat wunderschöne Bücher über Honigbienen, über Termiten geschrieben, hat experimentiert dazu, erwähne ich jetzt auch bald in einem neuen Buch, was gerade in der Arbeit ist. Der Herr Maeterlinck wird von der Fachwelt überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, obwohl alles stimmt, was er geschrieben hat. Und ich denke vielleicht, weil er einfach zu schön beschrieben hat für die reine Wissenschaft.
Das ist ja ein hartes Urteil, Herr Tautz. Könnte man sagen, Sie erzählen das Leben der Biene als Drama?
Also die Biene lebt ein dramatisches Leben und wenn man das abbilden kann, so dass man seinen Mitmenschen mitnehmen kann, dass man phasenweise sich fühlt wie eine Biene und denkt wie eine Biene, dann erreichen wir schon ganz viel.
Und ab jetzt gehen wahrscheinlich sehr viele Menschen mit anderen Augen durch den Wald. So geht es mir zumindest. Auch eine Wabe schaut man dann vielleicht anders an. Das ist ihr Verdienst, Herr Tautz.
Vielen Dank. Vielleicht kann ich das sogar noch ein bisschen weiterspinnen. Auf dem Frühstücksbrötchen ein Löffel Honig ist die Lebensleistung einer Biene.
Das nehmen wir auch mit. Wir haben zum Schluss noch eine Musik von Bette Midler, From a Distance. Die letzten Sätze gehören Ihnen.
Dieses Lied dreht sich darum, dass wir, unser kleiner blauer Planet, in diesem unendlichen Universum von Weitem betrachtet wird, sehr harmonisch wirkt. Und jeder weiß, es ist nicht so, aber es ist ein schönes Bild.
Das war der Bienenforscher Jürgen Tautz. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Frau Schwarz, ich danke Ihnen.
Ich bin Marietta Schwarz und nächste Woche spricht dann mein Kollege Raul Mörchen mit dem Orgelbauer Philipp Gleis. Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag.
From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.